Es hätte ja sein können, dass vor 10 Jahren Dirk Gellisch sich anders entschieden hätte. Dann würde ich ihn nicht ankündigen oder, wie Stefan schon gesagt hat, als Schulleiter des Ruhrgymnasiums Witten. Vielleicht wäre er unser Schulminister von NRW oder landesweit, man weiß es nicht. Du warst nämlich mal im Ministerium und bist zurückgekehrt. Das ist spannend, darüber werden wir auch sprechen. Aber erstmal begrüßen Sie mit mir Dirk Gellisch, herzlich willkommen. Oh, wir haben das Sofa nicht hochgesetzt, ne? Mann mit langen Beinen, da müssen wir nächstes Mal dran denken. Das kommt auf meine. Mann mit langen Beinen kriegt ein höheres Sofa, aber okay. Geht, ne?
Ich ertrag das gut hier.
Gut, super. Was zu trinken noch?
Alles gut.
Alles gut. Ja, warum bist du denn nicht Minister geworden, weiter dich entwickelt hast? Du warst im Ministerialamt, so hieß es?
Also ich war im Ministerium für Schule und Weiterbildung, so hieß das damals. Ich habe da 5,5 Jahre gearbeitet. Ich hatte da meine feste Stelle. Minister, weiß ich nicht, da hätte man sich woanders bewerben müssen. Ich bin kein Parteimitglied. Und insofern ist das, glaube ich, schwierig, dann mit Minister zu werden. Ja.
Du bist ja Lehrer, du hast da deine Ausbildung gemacht und dein Studium und warst auch angestellter Lehrer und dann im Ministeramt oder da in dem Amt für Schule und Weiterbildung und dann wieder zurück. Mhm. Das ist ein großer Sprung, den wollen wir gleich mal ein bisschen näher begutachten und wissen, wie es dazu kam. Aber zuerst mal müssen wir feststellen, der ist echter, waschechter Wittener.
Genau. Ich bin da im Marienhospital geboren.
Und er hat seinen Schülern erzählt, er immer, dass er sogar selber auf der Schule war und sogar seine Karteikarte, nee, wie sagt man, Schülerkarte eingelesen hat, stand jetzt nichts Schlimmes drauf. Und wie lange hast du da verweilt? Hast schön dein Abitur gemacht am Ruhrgymnasium und dann steile, stringente Laufbahn?
Ganz klare Karriere. Ich war 2 Jahre Schüler des Ruhrgymnasiums, nämlich in der Klasse 5 und 6. Und danach wurde ich gegangen.
Ach.
Ja, das war damals so. Man muss mal dazu sagen, ich bin Sohn einer Arbeiterfamilie, glücklich aufgewachsen, und zwar da in dem Dreieck Breite Straße, Gallenstraße, Wiedeistraße. Wer das kennt, das war eine tolle Gegend.
Ostjetzki-Platz, ne?
Ostjetzki-Platz, genau. Insofern, es hat bei uns zu Hause auch Bücher gegeben. Meine Eltern waren damals im Bertelsmann-Club. Da war man irgendwie aus irgendwelchen Gründen drin. Und man musste alle Vierteljahr ein Buch abnehmen. Das war so Pflicht. Meine Eltern haben das auch getan. Wir haben die Consalix heute noch zu Hause. Und sie sind immer noch verschweißt. Also man muss zugeben, ich habe mit 15 mein erstes Buch gelesen. Das war so...
Weil das schulisch angefordert wurde?
Nee, das habe ich freiwillig gelesen. Aber als ich damals auf das Ruhrgymnasium kam, das muss ich schon wirklich sagen, die haben sich schon noch um mich bemüht, aber als es so darum ging, Theater und Musik und Kunst, das hatte ich alles nicht. Also ich war nie im Theater, ich war nie in einem Museum. Nochmal, ich hatte oder habe sehr lebenstüchtige Eltern und Großeltern. Ich habe die geliebt und liebe die nach wie vor. Aber wie gesagt, diesen Bereich der Bildung, den gab es bei uns in der Familie nicht. Und als sie da nun anfingen im Ruhrgymnasium mit Goethe und Schiller und was ich alles Mögliche, dachte ich, wer oder was ist das? Also das war schwierig, war damals eben nicht so mein Weg. Und nach 2 Jahren bin ich dann auch gegangen und habe mich woanders weiterentwickelt.
Auf jeden Fall hast du dich weiterentwickelt, denn du bist jetzt wieder an Ort und Stelle und möchtest da den Kindern was beibringen und sie bilden. Genau solche Kinder werden doch aber auch immer noch weiter da zur Schule gehen, oder? Die mit dem Hintergrund, den du damals mitgebracht hast, trotzdem zum Gymnasium kommen, weil sie vielleicht in Grundschule besonders gut abgeschlossen haben. Da ist es ja noch nicht ganz so. Oder die Unterschiede der Herkunft, der Bildung der Eltern, des Familienhauses sichtbar. Und die landen jetzt bei euch. Und dann dürfen die auch, werden die auch gegangen? Hat sich was verändert, ist die Frage.
Also ja und nein. Also dann ist es unsere Aufgabe und dann müssen wir wirklich alles geben, damit diese Kinder einfach auch eine Chance haben. Das muss man mal klar sagen. In Deutschland ist das vollkommen unterentwickelt, nach wie vor. Ich finde das übrigens nach wie vor ein Skandal, dass in diesem Land, was so viele tolle Entwicklungen auch schon geschafft hat, dass diese soziale Bindung immer noch eine solche Rolle spielt. Da müssen wir wirklich besser werden und das ist unsere Aufgabe. Jetzt bin ich da Schulleiter, da müssen wir dran arbeiten. Da hat sich auch vieles geändert oder einiges geändert, aber es hat sich eben bei weitem noch nicht genug geändert. Das muss man klipp und klar so sagen. Und da muss man aber nicht drum rumreden.
Und das war ja auch mit ein Grund, warum du gesagt hast, ich will nicht hier in dem Posten bleiben, sondern ich will zurück an Schule.
Ja.
Das war deine Motivation zu sagen, na, deine Motivation war eigentlich noch eine andere, du hast was vermisst.
Ja, mir haben die Kinderchen irgendwann gefehlt. Also ich muss sagen, dass die Zeit im Ministerium war eine wunderbare Zeit. Ich habe da in der Grundsatzabteilung gearbeitet. Ich war sehr nah an der Politik dran. Ich habe sehr viel mit dem Parlament, mit der Regierung, mit den Regierungen. Im Bildungsbereich ist man da ja gleich mit mehreren unterwegs, also wenn man an die anderen Bundesländer denkt. Ich habe viele Entscheidungen eben auch mit vorbereitet, manche sogar mit beeinflusst. Das war toll. Und dennoch muss ich an dieser Stelle sagen, so von in der Tiefe meines Herzens haben mir die Kinder gefehlt. Und deshalb habe ich mich dann nach 5,5 Jahren entschieden, ich gehe da einfach wieder weg.
Aber wenn du doch sagst, es muss sich noch viel verändern, wäre das nicht eine weitgreifendere Position gewesen, um was zu verändern?
Ja, kann man so entscheiden. Dann hätte man also politisch aber wirklich was machen müssen. Ja, ich habe die Entscheidung einfach anders getroffen, weil ich dachte, ich kann einfach vor Ort, wenn ich da an der Schule bin, an der Stelle mehr bewirken, weil ich dann direkt mit den Kindern arbeiten kann. Das war meine Entscheidung, mein Weg. Und ich muss ehrlich sagen, ich bereue das nicht. Ich gebe zu, ich bin zwischendurch hin und wieder mal wieder in Düsseldorf jetzt auch dienstlich, auch weil man da noch so andere Kontakte hat. Das ist schon schön, dann auch mal da zu sein und dann auch wieder damit reinzukommen in diesen politischen Bereich. Das macht mir auch Spaß. Ich bin dann aber auch wieder froh, wenn ich zurück bin und wenn ich dann in der Schule bin. Und dann mit den Leuten zusammen bin, das ist eigentlich so das, was so mein Beruf auch und ausmacht. Und da tickt mein Herz. Und das ist das Schöne an der ganzen Sache. Ja. Und wenn man dann was zurückkriegt, das macht schon Spaß.
Also ich arbeite ja auch in Schule und wenn ich da so mit Leuten spreche, sagen ja viele, oh, wir können ja hier nichts verändern, das muss von oben kommen, es muss vielleicht mal sogar länderübergreifend sein, also bundesländerübergreifend, es muss mal einheitlich werden und die müssen uns viel mehr zur Verfügung stellen von Geld und Lehrkräften, also Personal in OGS, in überall. Andererseits sagst du aber auch, bestimmt ja, womöglich, aber es geht halt, du bist zurückgegangen, du willst es halt von, ja, wie soll ich beschreiben, von innen her in deiner Schule, an der du jetzt bist, gestalten. Und geht das überhaupt? Weil wenn ich manchmal Lehrer höre, denen ich dann sage, ja, warum geht das denn nicht, warum können wir denn nicht? Ja, da haben wir ja zu wenig Möglichkeiten und nee, viel zu schwierig. Die sagen immer, dass von außen unsere Möglichkeiten sind so begrenzt, dass wir von innen gar nicht handeln können.
Ja.
Tja, was sagst du dazu?
Recht haben sie.
Tja, na gut, dann ist das jetzt hiermit beendet.
Ja, und dennoch muss man, nein, also natürlich haben die recht. Natürlich kann man sagen, also wir brauchen immer mehr, wir brauchen in allen mehr, gehen Sie, aber da muss man jetzt mal in alle Berufe reingehen. Und jeder wird, das werden Sie auch kennen, an seiner Stelle sagen, wir brauchen noch dies und wir brauchen noch jenes und die Rahmenbedingungen müssen besser werden. Da ist auch an vielen Dingen was dran, da muss man auch dran arbeiten. Da hat die Politik eine klare Aufgabe. Da würde ich die auch nicht aus der Verantwortung rauslassen. Aber ich finde, viel entscheidender an dieser Stelle ist, also das, was ich vor Ort tun kann und das, was ich an meiner Stelle tun kann, damit kann ich viel verändern. Das heißt also, wenn ich dem Kind, also der Schülerin und dem Schüler vermitteln kann, dass ich eben ein Interesse, ein persönliches Interesse daran habe, dass aus diesem Kind etwas wird, dass das weiterkommt, dass es sich weiterentwickelt, und dass ich ein Teil davon bin, dieses Kind begleiten zu dürfen und es ihm etwas mitgeben zu können, dann finde ich, kann man vieles verändern. Und ob da jetzt die Smartboard-Tafel oder die grüne Kreidetafel hängt oder nicht. Ja, da kann man nachher unterrichtsdidaktisch viel draus machen, aber an erster Stelle ist wichtig, dass die Leute im Grunde genommen merken, also der hat ein Interesse an mir oder die Lehrerin und der Lehrer haben Interesse an mir persönlich. Und dann kann man weiterarbeiten. Und das können wir an jeder Stelle irgendwie tun. An jeder Stelle, wo wir sind, ob das jetzt Lehrer ist, ob das Verwaltungsmensch ist, ob das Arzt, Krankenschwester oder sonst was ist. Das ist eigentlich das Wichtige. Und viele Rahmenbedingungen, keine Frage, da kann man vieles besser machen. Aber wir müssen, also, und ich muss mich fragen und frage mich das übrigens auch oft genug darüber, kommen wir auch ziemlich oft im Lehrerkollegium mit ins Gespräch. Also was heißt das denn jetzt? Wie gehen wir denn da jetzt mit um? Und trotzdem machen wir auch Fehler. Auch das muss man mal in aller Ehrlichkeit so sagen. Das gehört dazu.
Hast du solche Lehrer erlebt, die dir genau das mit auf den Weg gegeben haben? Du bist hier gesehen, ich nehme dich wahr mit dem, was du kannst, auch mit dem, wo du vielleicht manchmal noch nicht weiterkommst.
Ja, es hat auch am Ruhrgymnasium damals wirklich Lehrer gegeben, die sich wirklich für mich interessiert haben und die mir trotzdem eine 5 gegeben haben. Ja, das eine schloss das andere jetzt nicht unbedingt aus. Und ich, also von den Leistungen, die dazu verlangen waren, war das auch mangelhaft und so weiter. Das würde ich heute auch so sehen. Und dennoch haben die sich sehr intensiv um mich gekümmert. Und ich würde denen niemals einen Vorwurf machen an der Stelle. Das hatte ich. Und ich hatte auch die anderen, die man so kennt.
Die wir alle auch
vergessen haben. Aber auch das, muss ich an dieser Stelle sagen, gibt es in jedem Beruf, an jeder Stelle. Bei den Lehrerinnen und Lehrern fällt es vielleicht auf, weil man oder besonders auf, weil alle da irgendwie durch müssen und weil die dann noch eine lange Zeit dabei sind. Das ist nun mal so. Aber wie gesagt, es gibt in jedem Beruf solche und solche. Ich habe sie alle erlebt, ja.
Und jetzt du als Schulleiter, kannst du da in dein Team das transportieren? Also du sagtest gerade schon, wenn ihr so über die Schüler sprecht, dann kommt das ja womöglich auch mal zutage. Da wird es ja genau diese und jene Lehrer geben, die eben vielleicht eine andere Haltung gegenüber diesen Kindern haben und sofort die Schublade auf und zu und die bleibt auch zulassen. Wie gehst du mit diesen, Kollegen um oder mit im Kollegium damit um?
Also du sprichst etwas an, das hat natürlich was mit Haltung zu tun. Also warum ist es mir so wichtig, diesen Beruf auszuüben? Das muss man sich übrigens nicht nur als Lehrerin oder Lehrer fragen, sondern in jedem anderen Beruf auch, weil man möglicherweise eine Funktion XY hat, in der Verwaltung vielleicht sogar eine dienende Funktion, weil das, da kommt das ja her. Ich kann das deshalb sagen, weil ich in meinem ersten Leben übrigens gelernter Verwaltungsmensch bin. Also da hatte ich auch eine Aufgabe und da habe ich das auch so wahrgenommen und ernst genommen. Wie kommt man damit ins Gespräch? Naja, man muss eben mit Kolleginnen und Kollegen darüber sprechen. Bei manchen geht es eben besser, bei manchen dauert es länger, das ist so. Und es sind ja eben auch nicht alle immer auf gleicher Ebene. Und je nachdem, wir müssen im Grunde genommen in unserem Beruf viel mehr entdecken, dass man im Team zusammenarbeiten muss. Also es gibt durchaus Leute, bei denen wir sagen würden, also die Kollegin oder der Kollegen, du liebes bisschen, da könnte man wegrennen. Die haben aber auf manche Kinder eine unendlich faszinierende Wirkung. Vielleicht nicht auf so viel, wie man denkt, aber haben sie.
Gibt ja auch so unterschiedliche Kinder.
Ja, also muss man im Team und so weiter zusammenarbeiten und mit der Gruppe im Grunde genommen sehen, wie man da weiterkommt. Und auf wen reagiere ich, wer reagiert auf mich, das ist ja auch nochmal sehr unterschiedlich. Ich kann so freundlich sein und was nicht alles Mögliche. Und es gibt trotzdem Kinder, die mich irgendwie nicht mögen. Ich verstehe das auch nicht, aber ist egal. aber das gibt es natürlich. Und was ich als Schulleiter machen kann, ja, ich kann die Kolleginnen und Kollegen genau darauf immer wieder ansprechen und sagen, warum machst du das? Warum ist das jetzt gerade so? Warum versuchst du es nicht andersrum? Ich kann sogar an der einen oder anderen Stelle sagen, ich verbitte mir das. Also das Reden über Schülerinnen und Schüler in dem Zusammenhang. Ja, das darf man in meiner Gegenwart so nicht tun. Man darf sich auch mal aus...
Hatten wir schon,
ja. Das gehört auch mal dazu, weil man einfach auch mal so seinen Frust loswerden muss. aber das ist okay. Aber wenn es darum geht, dass es wirklich so um abwertende und niedermachende Bemerkungen geht, das verbitte ich mir in meiner Gegenwart.
Wie bist du zu diesen Haltungen gekommen? Also das hast du ja, hast du das mit der Muttermilch schon eingesogen, so schöne Haltungen zu entwickeln, den jeweiligen verschiedenen Menschenbildern? Wir hatten ja hier schon ganz viele verschiedene Typen und wo es so herkommt. Bist du so aufgewachsen, dass jeder ist gleich oder wir sind alle irgendwie sowas?
Also das kann ich so ganz genau gar nicht sagen. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, die war Ruhrpott-mäßig herzlich, wirklich absolut herzlich. Da vorne sitzt meine Cousine, von daher könnten wir da Storys erzählen. Das war wirklich so, man hat etwas von Zusammenhalt, man hat etwas von Freude, man hat etwas von Auseinandersetzung mitgekriegt. Und das hat mich, glaube ich, ja natürlich, wie das bei jedem so ist, erstmal geprägt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich an einer anderen Stelle in meinem Leben angesprochen wurde oder gepackt wurde, und das hat viel mit meinem Glauben zu tun. Ich bin Christ, und dass Gott mich als Dirk Gellisch liebt, das bedeutet mir in meinem Leben unendlich viel. Das muss ich schon sagen, das trägt mich auch. Und das hat etwas damit zu tun, dass ich etwas von dieser Liebe im Grunde genommen auch weitergeben will und dass ich aus der Bibel heraus gelesen habe. Also wenn die Frage ist, was ist der Mensch, dann würde ich sagen, der Mensch ist zunächst ein von Gott geliebtes Wesen, und das prägt mich. Und dennoch gibt es eben auch Menschen, mit denen ich nicht klarkomme, mit denen ich rumstreite und rumkämpfe und denen ich auch eine 5 gebe.
Ja, das darfst du auch, weil sind ja nun als Christ kannst du nicht allen, alles ist heile Welt und wir haben uns alle lieb. Konfrontation muss sein, Diskussion muss sein, Austausch muss sein, auf einer guten Ebene.
Ja.
Du hast ja schon erzählt, du warst dann nach der 5. Klasse nicht mehr so gern gesehen, bist zu einer anderen Schule gegangen. Würdest du sagen, der Lehrerberuf auch, wie du es damals kennengelernt hast, aber auch in der Zeit, die du gearbeitet hast, bis jetzt hat sich auch verändert? Also hat sich etwas gewandelt in der Art zu lehren?
Ja, also in der Art und Weise zu lehren hat sich einiges getan. Das ist heute anders. Also wenn ich daran denke, wir sind gerade mitten in dieser, das werden Sie auch kennen, in dieser Digitalisierungsdiskussion. Wir sind heute auch eine andere Gesellschaft, muss man mal klar sagen. Wir sind heute eine Netzwerkgesellschaft. Also ich bin 1963 geboren. Da gab es keine Handys, da gab es auch keine Computer und all diese Dinge. Heute prägt das meinen Alltag. Als es das erste Handy zum Beispiel gab von Nokia, habe ich mich mit Händen und Füßen dagegen gesträubt, weil ich selbstverständlich unter gar keinen Umständen überall erreichbar sein wollte. Unter gar keinen Umständen. Heute fühle ich mich vollkommen nackt und von der Welt verlassen, wenn ich dieses Handy nicht bei mir habe. Ich gehe also wieder zurück, falls ich das vergessen haben sollte, um dieses Gerät anschließend bei mir zu haben. Das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Schülerinnen und Schüler. Die Kompetenzen, die die Leute und die wir heute im 21. Jahrhundert brauchen, sind andere als die, die wir im 20. oder im 18. oder im 17. Jahrhundert brauchten. Also wenn man im 17. Jahrhundert vielleicht noch die Kompetenz brauchte, wie kriegt man Feuer ohne Feuerzeug an, dann ist das heute keine Frage mehr. Ja, diese Kompetenz an sich braucht man heute nicht mehr, weil es dafür technisches Gerät gibt. Also ein Feuerzeug oder was nicht alles möglich. Aber die Frage, wie ich mit Stock und Stein und so weiter Feuer entzünde, das ist eine Fragestellung, die stellt sich heute nicht mehr. Fürs 21. Jahrhundert stellen sich andere Fragestellungen und da müssen wir auf Schule oder in der Schule reagieren.
Und wird das gemacht? Also man hat ja immer noch den Eindruck an manchen Stellen, und wenn man so daherredet, sagt man ja, früher waren die Kinder viel schlauer, die können ja heute nichts mehr. Und mein Mathelehrer, von dem ich dich gerade gegrüßt habe, sagt auch, mein Gott, 4. Klasse vor 5 Jahren, da war ich aber schon mit dem Stoff im, was wir jetzt machen, hatte ich schon längst durch. Also so, man hat schon das Gefühl, ist es nur ein Gefühl, dass die Kinder langsamer lernen, anders lernen?
Ne, die lernen anders und die lernen auch etwas anderes. Das ist so, das hat sich gewandelt. Also wenn ich an die Grundschule denke, also was wir feststellen, ist zum Beispiel, dass die Lesefähigkeit zunehmend eine andere wird. Daran müssen wir wirklich arbeiten. Ich bin mal gespannt, wie sich das da entwickelt. Aber Kinder haben dafür auf einer anderen Ebene viel mehr und lernen auch viel mehr, lernen zum Teil sogar schneller als wir Erwachsene. Ich denke jetzt mal zum Beispiel an diesen ganzen digitalen Bereich. Sie lernen auch viel intuitiver. Sie lernen ganz viel, jeden Tag. Vielleicht nicht immer all das, was wir da immer so wollen, was sie da so lernen. Da gibt es einen Wandel, das ist so, das muss man feststellen, auch in der Zeit, in der ich als Lehrer schon tätig bin. Darauf gilt es zu reagieren. Und wir müssen im Blick haben, also was müssen die mitkriegen anschließend, also damit die an der Gesellschaft, so wie wir sie heute sind und wie wir sie heute leben, auch wirklich teilhaben zu können. Und das ist was anderes.
Wir haben den Artikel, vor ein paar Tagen war der drin, da, dass ihr mit der ersten iPad-Klasse ja gestartet seid und dass das gut läuft. Habe ich in Bochum, saß ich auch dabei, als wir darüber diskutiert haben. Und wir haben uns da sehr gefragt, das ist alles gut und schön, wir trauen den Kindern das auch zu, aber ist denn das die Inhalte des Lehrstoffes, sind die daran überhaupt schon angepasst? Oder hinkt man immer noch da so hinterher? Weil du hast selber mal gesagt, Schule ist ein großes, schweres Dampferschiff. Das lässt sich nicht so schnell lenken. Aber jetzt, zack, kommen diese iPad-Klassen alle hoch. Da haben die Kinder dann alle ein iPad und können darauf schreiben und malen und wirklich tolle Dinge tun. Die schreiben auch noch normal und die haben auch noch Bücher, aber theoretisch kann es das alles ersetzen. Ja, ist das andere daran angepasst? Oder hat man das jetzt und das andere hinkt hinterher? Muss es da schneller gehen?
Ja, auch bei den Lehrplänen werden wir sicherlich mal darüber nachdenken müssen, ob das, was da noch drin steht, noch so zeitgemäß ist. Da sind wir auch gerade bei. Ich will nur eins sagen, bei den iPads und so weiter, wenn wir darüber reden, ich weiß gar nicht, was für ein Bild Sie so im Kopf haben, wie dann bei uns so Unterricht läuft. Also möglicherweise stellen Sie sich vor, da sitzen die 25 oder 30 Kinder und die daddeln da den ganzen Tag da nur an dem iPad rum und so weiter. So läuft das überhaupt gar nicht. Es geht eigentlich vielmehr darum, das Lernen mit digitalen Medien. Wir sind das alle noch gewohnt, dass das Buch ist.
Lexikon.
Lexikon, ja, ja. Aber wenn man mal davon, wenn man mal ein paar hundert Jahre zurückgeht, ich habe mir das jetzt gerade mal angeguckt, 1788 und so weiter, da gab es auch eine Umstellung von einem Medium, nämlich von dem Medium Erzählen zum Medium Buch. Und Sie müssen sich mal die Argumentation, die 1788, 1800 von den Pädagogen, wir als Pädagogen waren da immer an erster Stelle, was für Gefahren von diesem Buch ausgehen, das müssen Sie mal durchlesen. Also die Kinder vereinsamen. Die Kinder haben einen Bewegungsmangel. Die Kinder driften ab in Träume, die mit der Realität nichts mehr zu tun haben. Kann man wortwörtlich so nachlesen. Das ist übrigens die gleiche Diskussion, die wir heute bei den iPads führen, mit den gleichen Argumenten. Aber die Frage, also heute würde nur das Buch keiner mehr in Frage stellen. Na, das Buch ist fast heilig. Wir sind immer noch diese Gutenberg-Schule. Aber jetzt gibt es den Wechsel und da müssen wir mal drüber nachdenken, zu einem anderen Medium, nämlich zum digitalen Medium. Und das, was wir im Grunde im Augenblick machen, ist das Lernen und das Lehren mit digitalen Medien. Die sitzen da nicht die ganze Zeit nur und daddeln. Das ist sehr zielgerichtet. Wenn die bei uns auf den Schulhof kommen, schalten sich übrigens alle Spiele ab und so weiter. Wir können das nämlich steuern und alles Mögliche. Wir können also etwas Bewusstes anderes auch zulassen. Und es ist interessant, was wir im Augenblick feststellen, die Motivation zu lernen ist mit diesem technischen Gerät im Augenblick höher. Das führt dazu, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Schülerinnen und Schüler höher ist. Und wenn die Aufmerksamkeitsspanne höher ist, dann führt das auch dazu, dass man davon ausgehen kann, dass der Lernerfolg etwas höher ist. Die werden jetzt nicht alle sofort eins sein und was ich was nicht alles Mögliche. Aber das ist ein Effekt, der ist im Augenblick in der Wissenschaft mittlerweile schon hinreichend in Studien untersucht worden. Das heißt, das ist der eine Bereich Schule. Der andere Bereich ist, wir alle, Sie alle, benutzen mehr oder weniger einen Computer. Also heute googeln Sie. Früher hatte man noch im Brockhaus nachgeguckt. Googeln ist mittlerweile also selbstverständlich. Ja. Wir kommunizieren auch vollkommen anders. Ich weiß noch, als wir in der Familie ein Telefon bekamen, da war ich 8, das brach in der Familie einiges um, weil wir plötzlich mit Oma und Opa oder mit Cousine telefonieren konnten und da nicht immer nur hingehen mussten. Was dazu geführt hat, dass mein Vater mich gefragt hat, was telefonierst du denn jetzt eigentlich schon immer so viel? Du warst doch gerade erst mit den Leuten zusammen. Und dann hat es diese kleine Sandeieruhr daneben gegeben, die man umkippen musste, weil eine Einheit 23 Pfennig kostete. Also es hat sich, also unsere gesamte Kommunikation hat sich geändert. Unser ganzen Zugang hat sich geändert. Und wo sich Kommunikation ändert, ändert sich auch Kultur, also das Miteinander umgehen. Darauf müssen wir reagieren, darauf müssen wir die Kinder auch dahin müssen wir die Kinder fit machen, weil es eben auch eine Schattenseite gibt der ganzen digitalen Entwicklung. Genauso wie es das beim Telefon gegeben hat, weil es dann auch den Fall gibt, dass dazu
nicht mehr vorbei.
Ja, es ist zu viel oder man wird betrogen und was ich was nicht alles Mögliche, vom Mobbing bis was ich was, gibt es ja vieles, was da auch zu bedenken ist. Diese Reflexion, das müssen wir den Kindern beibringen. Wann ist auch mal genug?
Ja, wunderbar. Also ich wünsche dir, dass das klappt und dass dieser Weg, den ihr da jetzt in der einen Klasse beschreitet, auch Erfolg weiterhin hat. Es wünschen sich natürlich wahrscheinlich alle in der Schule so ein iPad oder ich weiß, ich sage nicht Klasse 9, oh, die da und wir mussten die ganze Zeit und immer. Da ist ja bestimmt auch von oben nach unten gesehen ein gewisser Neidfaktor.
Also wir haben ja auch noch tragbare und ausleihbare Geräte da, also so, dass man da mal mitarbeiten kann, das ist schon so. Aber ja, stehen wir auch am Anfang, auch wir Lehrerinnen und Lehrer müssen ja lernen.
Das wäre meine nächste
das
Frage
ist, also,
gewesen.
Der Unterricht passiert plötzlich auch ganz anders. Und das ist für uns eine große Herausforderung. Und ehrlich gesagt, ich finde das total toll, weil das ist meine Profession, das ist mein Beruf, also darüber nachzudenken, wie bekomme ich eigentlich das, was ich jetzt den Kindern beibringen will, so rüber, dass die ein Interesse daran haben und dass die da etwas mitnehmen. Das macht doch unseren Beruf aus. Ne? Ich sehe da gerade die Kolleginnen und Kollegen aus der Grundschule. Das ist doch das Tolle. Und man hat ja im Grunde genommen sofort eine direkte Rückmeldung. Macht denen das Spaß oder ist das grottenlangweilig? Ja?
Das hat man sonst nur gesehen, wenn die die Köpfe so langsam auf die Tische sanken. Ne? War auch eine ziemlich klare Rückmeldung.
Ja, ja. Das stimmt.
Ich habe noch eine letzte Frage, Dirk. Was wären deine Wünsche oder Träume an Schule für die nächste Zeit? Oder sagen wir mal erstmal, Träume dürfen ja mal so in die Welt geträumt werden und dann vielleicht danach noch mal ein paar Ziele, die du persönlich anstrebst. Träume, sag mir deine Träume.
Also wenn ich einen ganz großen Traum sagen darf, dann komme ich auf das zurück, was wir ganz am Anfang dazu gesagt haben. Ich wünschte mir, dass die Schule grundsätzlich eine andere Haltung, einen anderen Zugang auch zu den Kindern entwickelt. Das muss ich mal so sagen. Also dass man von diesem manchmal von diesem noch im Kopf, das ist, glaube ich, eher ein Problem der weiterführenden Schulen. Bei den Grundschulen ist das, glaube ich, nicht so. Aber also dass wir etwas davon mitnehmen können, dass wir für die Kinder da sind und nicht die Kinder für uns. Das wäre, glaube ich, mein größter Traum, dass wir das wirklich verinnerlichen, wohlgemerkt wir für die Kinder und nicht die Kinder für uns. Das passiert in einigen Bereichen schon, aber wenn das so eine Grundhaltung würde, auch in der gesamten Gesellschaft, dann glaube ich, wäre viel, 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 viel mehr möglich und viel mehr drin. Das würde ich mir wünschen.
Und deine Ziele am Ruhrgymnasium?
Das tollste Gymnasium in Witten zu werden, ist ja klar.
Ist es doch schon.
Ist es. Naja, Nee, ich muss an dieser Stelle mal wirklich auch eine Lanze für die anderen weiterführenden Schulen brechen. Also wir haben so unseren Bereich, wir haben einige Dinge, die bei uns gut laufen, wo wir eben auch Stärken haben. Die anderen Schulen haben wirklich, das sind gute Schulen, auch die haben ihre Stärken. Und wir arbeiten da gut zusammen, das will ich an dieser Stelle mal sagen. Aber was für unsere Schule, wenn ich da ein Ziel sagen dürfte, dann wäre mir wichtig, das hat was mit meinem Traum zu tun, dass die Schüler anschließend von unserer Schule runtergehen und sagen, das war eine echt gute Zeit hier, in der ich weitergekommen bin und in der ich was mitnehmen kann für mich und mein Leben und für meine Mitmenschen. Wenn sie damit von unserer Schule gehen würden, das wäre ein echt tolles Ziel, wenn die das so wirklich ehrlich sagen würden.
Und dann gehen die damit in die Welt und machen das vielleicht selber und geben da Menschen was mit, wie wir das alle machen können, nicht nur in Schule, du hast gesagt, in jedem Beruf, überall, wo wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten, können wir diese Haltung einnehmen, ich sehe dich, du bist wertvoll, weiter so.
Genau, so soll es sein.
Schlusswort. Ich danke dir.
Danke.